aufbauen, athletisch, dass die körperlich fitter wären, aber jemand anders, der faul ist und schlecht trainiert oder keinen Bock hat.
Bei uns im Fußball haben sie gesagt, die von ihrem Talent leben.
Ja, wenn ich jetzt sagen wir, der gute Herr Basler geht raus und rocht eine Weste.
Genau.
Und dann geht er auf den Platz. Was ist beim Fußball entscheidend? Wenn du das Tor schießt. So. Und genauso ist es hier. Es gibt Sportler, die trainieren weniger, die quälen sich weniger. Mhm. Die haben aber das wahnsinnige Talent. Mhm. Du machst die Musik an und plötzlich laufen die alle in Grund und Boden.
Hallo und herzlich willkommen zum SpoMind Podcast. Dein Persönlichkeitspodcast von Sportler für Sportler.
Ich bin Phil Hoffmann. Seit 3 Jahren psychologischer Management-Trainer und Individualcoach und Gründer und Initiator von SpoMind.
Wir sehen eine starke Verbindung zwischen Sport und Persönlichkeitsbildung und möchten euch daher neue Anregungen und Perspektiven aufzeigen. Hierfür bieten wir euch eigens entwickelte Übungen, Tools und inspirierende Sichtweisen an. Wir möchten alle einladen, achtsamer zu coachen, um eure Sportlerinnen und Sportler zu mehr Erfolg im Leben zu führen. Dabei stehen nicht immer sportliche Ergebnisse im Vordergrund, sondern der Weg zu mehr Persönlichkeitsentwicklung, authentischeren Beziehungen und damit auch besseren Entscheidungen für die sportliche Laufbahn. Der sportliche Erfolg ist schlussendlich eine Folge dessen. In dem Sinne, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Liebe SpoMinds, liebe Hörer, das Interview mit Ingo Steuer haben wir in seinem Trainerbüro direkt im Eissportzentrum aufgenommen. Im Hintergrund hört ihr das Training der Kinder, wozu beim Eiskunstlaufen auch Musik gehört. Bitte verzeiht uns die Nebengeräusche. Ingos Büroräume sind sehr urig, haben viele Geschichten zu erzählen und leider auch ein wenig hellhörig.
So, da sind wir mal wieder beim SpoMind Podcast. Ich habe hier Ingo Steuer bei mir gegenüber sitzen. Der eine oder andere sagt sich, okay, sagt mir jetzt nichts, weiß ich nicht. Der eine oder andere sagt aber auch, Ingo Steuer, wow, cool, cooler Gast, spannend auf jeden Fall für mich, weil Ingo Steuer ist Eiskunstlauftrainer. Aktuell Trainer, früher selber Weltklasse-Athlet gewesen. Ich habe die Möglichkeit, quasi hier im Chemnitz, im Eissportzentrum mit dem Ingo mal zu quatschen. Habe ein paar Fragen vorbereitet und bin halt mega gespannt und neugierig, weil mit dem Thema Eiskunstlaufen habe ich bis jetzt noch wenig Berührung gehabt, persönlich. Natürlich kennt man es aus dem Fernsehen. Man kennt auch die großen Zeiten jetzt gerade von Aljona Savchenko und Robin Sajkovi. Und jeder, der den Namen Ingo Steuer gehört hat, hat bestimmt auch, dass man dem Zusammenhang gehört. Ingo war nämlich auch Trainer der beiden letzten deutschen, ich sag mal, Aushängeschilder, kann man schon sagen, oder Ingo?
Ja, genau.
Deswegen herzlich willkommen. Vielen Dank, dass es spontan geklappt hat bei dir. Und bin auf jeden Fall mega neugierig, was der Ingo zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und vielleicht auch dann im Kontext selber des Trainers, aber auch vielleicht früher als Athlet, da welche Geschichten, welche Haltung, welche Ideen er dazu hat. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, herzlich willkommen, Ingo.
Ja, also schön, dass wir uns heute hier treffen und dass du vielleicht ein bisschen mehr erfährst, als du jetzt weißt. Ja,
absolut, absolut. Also ich denke, viel weniger möchte ich jetzt mal behaupten, zumindest wenn es wirklich um nähere Insights geht, um sportspezifische Sachen, kann man da jetzt noch nicht, also ich gehe auf jeden Fall mit mehr Wissen raus. Ingo, ich würde ganz gerne, also ich habe so ein bisschen strukturiert, eigene Karriere, du als Trainer, vielleicht auch so ein bisschen als Vergleich, DDR-Zeit, was hast du selber so kennengelernt, wie ist es heute, siehst du Veränderungen, das sind so ein bisschen meine Strukturen. Ich würde ganz gerne anfangen bei deiner eigenen Karriere, beziehungsweise zu der Zeit, als du selber noch aktiv warst. Du bist ja quasi geprägt aus der DDR-Schule, beziehungsweise mit Trainern, die vielleicht eher aus der DDR-Schule kommen.
Ja, richtig. Also immer. Ich habe im Prinzip angefangen mit 5 Jahren. Damals war Eiskunstlaufen sehr populär und meine Eltern, die haben quasi am Abendbrottisch sich Gedanken gemacht, was machen wir mit den Kindern, stecken wir in Sport. Ich war zwar eigentlich schon 1 Jahr zu alt, weil man beginnt im Eiskunstlauf mit 4 Jahren. Habe dann 1 Jahr später begonnen und mein Bruder, der war noch 1 Jahr älter, das ging dann nicht mehr bei ihm mit Eiskunstlaufen, den haben sie zum Fechten gesteckt. Und ich bin dann aufs Eis und du glaubst es nicht, an den Tag erinnere ich mich, als wenn es gestern gewesen wäre.
Wahnsinn.
Ah ja, das ist, ist so, wir sind aufs Eis, wir waren eine Gruppe von 4 Mädels, ein Junge.
Ja.
Und alle haben sich an der Bande festgehalten und ich bin übers Eis und einfach drauf zu und bin in der Mitte hingefallen. Und da war eine Gruppe auf dem Eis, die haben Übersetzen im Kreis gemacht um mich herum und da war ein Junge, der war dann später mein Trainingskamerad,
ja.
Der hat zu mir gesagt, hat die Zunge rausgesteckt beim Übersetzen und hat gesagt, ey, ich kann besser laufen.
Okay.
Und das war wahrscheinlich für mich so der Kick,
ja.
Den werde ich zeigen.
Ja.
Also das war im Prinzip vom ersten Moment an, wo ich auf dem Eis war, habe ich gesagt, ich will es denen zeigen.
Ja.
Und das habe ich dann wahrscheinlich die ganze Zeit als Sportler und dann auch später als Trainer durchgezogen.
Ja. Du hast quasi gerade gesagt, du bist ja am Abendbrottisch mit deinen Eltern. Deine Eltern aber kamen nicht aus dem Eiskunstlauf. Es war einfach so dieser sportliche, wir wollen mit sportlich irgendwie...
Nee, meine Eltern, die waren sportlich. Mein Vati, der war Fußballer.
Ja, klar, Klassiker.
Und meine Mutti war Leichtathletin. Sie musste dann relativ zeitig aufhören, weil sie Blinddarm Erkrankung hatte. Aber die hat mir quasi das meiste des Sportes mitgegeben.
Kannst du dich dran erinnern, beziehungsweise hattest du auch noch andere Sportarten oder war das relativ schnell klar, nö, Eiskunstlaufen, das probieren wir jetzt?
Ich habe da wenig Einfluss drauf gehabt.
Ja,
Im Eiskunstlaufen wurdest du reingesteckt und du hast quasi von früh bis Abend jede Sportart durchlebt als Eiskunstläufer. Ja. Wir haben immer gesagt, als Eiskunstläufer kannst du jede Sportart, bloß keine richtig.
Ja.
Und aber später, wo ich das dann alles auch realisiert habe, war das dann so, dass eigentlich mein Traum Fußballer war.
Ja.
Weil es war nicht so anstrengend.
Ja.
Also in dem Sinne, was wir so, weil wir haben auch gerne Fußball gespielt, wir haben immer Fußball gespielt, vor der Erwärmung und so. Auch wenn die Verletzungsgefahr eigentlich ziemlich groß war, haben wir das trotzdem durchgezogen.
Ja.
Aber ein Einfluss darauf, dass man eine andere Sportart macht, war eigentlich nicht gegeben, weil das war damals in der DDR, man wurde gesichtet auch.
Ja.
Also ich bin selber gekommen, aber die meisten wurden gesichtet und die kein Talent hatten, die wurden gleich wieder.
Würdest du sagen, dass du ein talentierter Eiskunstläufer und Sportler warst und dass du dich quasi übers Talent durchgeboxt hast? Oder war es schon eher so ein bisschen das Kämpferische? So ein bisschen
ich denke, als Weltmeister muss man schon ein bisschen Talent haben. Das hat man aber selber nicht so mitgekriegt. In der DDR wurde anders gearbeitet. Da hat man, ich sag mal so 6 Stunden Eis am Tag gehabt.
Mhm.
Das haben manche Sportler die Woche.
Jetzt heute.
Ja, und das ist in Russland wird das so gemacht, in Amerika wird das so gemacht. Also überall dort in Japan, in den führenden Eiskunstlauf-Hochburgen, da wird auch noch genauso trainiert oder wird so trainiert, wie wir es in der DDR früher gemacht haben. Das wurde dann eben abgeguckt, was heute bei uns anders ist, weil es ist eine Riesengeldfrage.
Ja, okay. Heißt das aber auch, dass die Fördersysteme da andere sind? Ich meine, gerade USA ist ja doch schon ein sehr liberales Fördersystem meines Wissens. Ich kenne es ein bisschen aus der Leichtathletik.
Ja, das ist richtig. Ich habe jetzt 3 Jahre war ich ja in Amerika, in Florida, habe dort gearbeitet, habe dort auch mit dem Verband gearbeitet. Mhm. Die Strukturen sind dort einfach so, dass das Eiskunstlaufen sehr teuer ist und die Eiskunstlaufen machen, die müssen sich das leisten
selber können.
Es ist quasi so wie früher DDR, BRD, wo die Wende kam, kam das Sporthilfesystem, das westdeutsche Sporthilfesystem, und da haben die gesagt, die Eiskunstläufer brauchen wir nicht unterstützen, weil die haben Geld.
Mhm.
Und das war für uns natürlich tödlich.
Mhm.
Ja, also das ist, in Amerika sind das die, die Geld haben. In Japan ist es so, die Geld haben. In Russland ist es ganz anders.
Mhm.
Also so wie in der DDR, da wird der Sport gefördert vom Staat.
Mhm.
Und da hat man dann hinten raus eben auch ganz andere Erfolge.
Ja, klar, logisch. Ich meine, oder selbst jetzt auch ehrlicherweise, die Athleten, die wir quasi unter deutscher Flagge hatten, hatten ja auch ukrainisch, glaube ich, einen Hintergrund. Das heißt, dieses Mindset, dieses Gefühl, wahrscheinlich auch für die Sportart oder halt so die Wertschätzung für die Sportart kommt dann schon auch sehr aus dem ehemaligen sowjetischen Gebiet, oder?
Das ja, die Wertschätzung ist das eine, und das andere ist ganz, ganz wichtig, was viele heute nicht sehen. Ich sage jetzt auch mal, wir arbeiten jetzt, ganz simpler Vergleich, wir arbeiten in Chemnitz und dann gibt es auch Berlin.
Genau.
So, was kann ich in Chemnitz alles machen, drumherum? Mhm. Ich rede jetzt nicht vom Sport. Mhm. Na, und was kann ich in Berlin alles drumherum machen?
Ablenkung, Fokus.
Und früher zu DDR-Zeiten war das halt so, wir waren fokussiert auf den Sport. Wir waren den ganzen Tag hier in dem Eissportkomplex. Da gab es Athletik, Ballett, Eis. Da gab es Essen von früh bis abends. Also Frühstück, erstes Frühstück, Mittagessen, Vesper. Und wer dann noch länger und im Internat hat dann noch Armbrot gekriegt. Da gab es eine Küche hier drüben. Das gibt's alles nicht mehr. Aber da war der Fokus wirklich auf den Sport. Und da war der Sport im Mittelpunkt und alles andere wurde außenrum organisiert. Ob das die Schule war, ob das die Freizeit war, es wurde alles um den Sport herum gemacht. Und jetzt ist es andersrum. Mhm. Es wird jetzt alles, der Sport ist im Prinzip eine Nebensache geworden.
Ne? Ein Teil der Lebenswelt der jungen Menschen letztlich, ja. Siehst du das aber jetzt gerade, wenn du den internationalen Vergleich hast, siehst du das, dass in USA und also Russland vielleicht auch noch mal ein bisschen ausgegliedert, aber gerade vielleicht auch Japan als trotzdem sehr sozial geprägte, wie sagt man dazu, sozial geprägter Staat, siehst du da trotzdem, dass die das immer noch so fokussiert umsetzen? Weil die haben ja trotzdem die Ablenkung links und rechts.
Also in Amerika würde ich das jetzt nicht sagen. Weil, wenn du dort an einem Trainingsort bist, vergleiche ich das mit dem Trainingsort früher in der DDR hier. Okay. Da gibt's wenig Ablenkung, weil das Land ist riesig.
Ja.
Und wenn du in irgendein Trainingszentrum gehst, ist auch nicht viel außenrum.
Ja.
Na, also das sind auch meistens nicht die ganz großen Städte, wo die angesiedelt sind, sondern dort, wo es wirklich wo trainiert wird. Und in Amerika ist es halt so, und eben auch das Geld spielt auch dort eine große Rolle. Wenn ich einen Haufen Kohle dafür bezahle, dann mache ich auch was. Ja. Und die Kinder sind dort auch anders erzogen von ihren Eltern, weil das ja, wir müssen zwei Gesellschaften, ich sag mal, mitnehmen. Wir kennen die eine Gesellschaft, wo das vom Staat bezahlt wurde. Und dann kennen wir die andere Gesellschaft jetzt, wo der Staat das nicht so unterstützt und das die Eltern machen müssen. Und die Eltern können das aber nicht. Jetzt haben wir aber Talente, die das eigentlich bringen. Jetzt brauchen wir natürlich nicht nur die Talente auf dem Eis, wir brauchen auch die Talente an Trainern, die weggebrochen sind bei uns. Mhm. Na, weil alles, was Osten war, war scheiße. Und jetzt müssen wir das alles neu erfinden.
Das ist
und
ja
nach der Wende haben wir ja noch große Erfolge gehabt. Ich sage, wo wir bei Olympischen Spielen mitgelaufen sind, haben wir ja als Nation, waren wir Nation 1 oder 2. Schlechter waren wir ja nicht. Und
war ja letztlich die glorreiche Kadi-Witz-Zeit, so, ne?
Ja, die Kadi war das, dann kamen wir und dann habe ich mit Aljona Robin das noch weitergemacht. Und aber jetzt muss man sagen, wo wir mitgemacht haben, war eben, wir haben das in der DDR gelernt.
Ja.
Und der Westen hat davon profitiert. Und Aljona Robin habe ich aufgebaut mit dem Wissen, was ich in der DDR gelernt habe.
Ja.
Und die Aljona war eine Ukrainerin. Robin hat eben auch noch DDR-Training erlebt. Auf jeden Fall konnte man mit denen so arbeiten, dass das hinten raus funktioniert hat. Jetzt ist die Ära beendet. Die gibt's nicht mehr. So. Und da sehen wir natürlich das dann eben auch ganz deutlich an den Ergebnissen. Wenn ich jetzt die Weltmeisterschaft anguck, Leichtathletik WM war das. Mit Erschrecken muss man das feststellen, aber das ist die Wahrheit.
Ja.
Und wenn Gelder vom Staat gestrichen werden in der Forschung oder in dem, das, was wichtig ist. Ich gehe jetzt mal von der Forschung ein bisschen unterschiedlich aus, wenn ich jetzt sage, in der Forschung, was den Bob betrifft oder in der Leichtathletik, was Schuhe betrifft, was wirklich eine Leistungssteigerung ist und dort Gelder gestrichen werden, das ist fatal.
Na, wir hatten das ja im Bob gesehen, wann war das? 2012? Ja, 2012, glaube ich, wo jeder, der FAS kennt, weiß, wie wichtig die quasi eigentlich für die deutsche Entwicklung sind. Und als FAS dann quasi den Bob nicht mehr gebaut hat, was dann rausgekommen ist.
Richtig.
Nicht so viel.
Nee, das ist, ja, und es spielt eine ganz große Rolle. Im Eiskunstlaufen ist es, sehe ich es etwas differenzierter. Ja. Es gibt eine Wissenschaft und unser Verband ist meiner Meinung nach, tut den Eiskunstlaufen verwissenschaftlichen. Mhm. Also, wir sind früher aufs Eis gegangen, wir haben trainiert. Und wir haben mehr gebracht als unsere Leute heute jetzt hier. Ja, obwohl wir jetzt wissenschaftlich arbeiten müssen. Also uns wird vom Verband werden Sachen aufgedrückt, wo du hier den ganzen Tag im Büro sitzt und irgendwelchen Scheiß machen musst oder musst irgendwelche Tests, Athletiktests machen, die wenig Sinn machen. Weil ich sage immer, am Ende ist das, was du auf dem Eis zeigst, entscheidend. Und nicht, was du irgendwo draußen mit Turnschuhen und so. Das hatten wir auch zu DDR-Zeiten. Da hatten wir Athleten, Eiskunstläufer, die waren athletisch. Die sind dir in die Höhe gesprungen. Da konntest du gucken und sagst, wie macht denn der das? Und auf dem Eis, da ist er kaum über eine Briefmarke gekommen. Mhm. Ja, also das sind so Sachen, wo wir der Eiskunstlaufen sehr spezifisch ist. Mhm. Und du wirklich das auf dem Eis erkennst, hat er Talent oder hat er kein Talent, schaffst du das? Und wenn der das Talent hat, dann musst du das drumherum so aufbauen, dass das funktioniert. Musst du den athletisch so aufbauen. Aber tja, der Verband ist natürlich klüger und tut natürlich überhaupt nicht auf das hören, was erfahrene Trainer sagen.
Was denkst du über die Förderstruktur? Oder ich habe jetzt gelesen, vielleicht auch für alle da draußen. Ich sag, da bin ich diesmal wirklich ein bisschen vorbereitet, weil ich eben auch noch nicht so die viel Erfahrung habe. Und habe ja gelesen, weil was du auch schon vor uns angeteasert hast, Berlin als Stützpunkt, Dortmund und Oberstdorf. Oberstdorf kenne ich persönlich, weil ich dort relativ oft bin. Das heißt, ich kenne so die Eishalle. Und hatte auch gelesen bei der letzten, die einzige olympische Athletin kommt quasi oder trainiert in Oberstdorf, die... Ich weiß nicht, wie es im Vorname heißt.
Die Nicole Schott.
Nicole Schott, genau.
Die hat aber jetzt schon aufgehört.
Die hat jetzt aufgehört. Ah, ja, okay. Also letztlich sind es ja quasi so ein bisschen drei Standorte. Und ihr in Chemnitz habt ja trotzdem auch noch super viel gute Strukturen. Warum? Oder wie?
Ja, Chemnitz sollte von Anfang an tot gemacht werden. Und haben sie das dann im letzten Jahr dann auch geschafft, dass wir kein Stützpunkt mehr sind, weil eben, Athleten an einen Stützpunkt gezogen werden sollen und dort trainieren. Und dann war das halt so, dass in Berlin Paarlaufstützpunkt Paarlaufstützpunkt ist, aber die Paare dort, die sind nach Italien gegangen, die sind woanders hingegangen. Also es ist aber ein Stützpunkt. Das ist das, was der Verband bei uns, ich sage jetzt mal, nicht versteht. Dass Strukturen im Eiskunstlaufen, gerade im Paarlaufen, das, was wir machen, wir haben jüngere Mädchen und ältere Jungs, die einen müssen in die Schule, die anderen müssen studieren. Du kannst die nicht aus irgendwo rausreißen, aus einem Prozess, wo die in die Schule gehen muss, wo die eine 10. Klasse zu Ende machen muss, wo die Abi zu Ende machen muss. Ja. Und erst, wenn beide frei sind, dann ist es überhaupt kein Thema, dann können die überall hingehen. Aber ist ja gerade der Wachstumsprozess. Und das ist halt das Schwierige. Und wenn du dann kein Stützpunkt mehr bist, dann ist es natürlich schlecht. Und die Unterstützung, das, was du sagst, gibt es Unterstützung? Ja, die Unterstützung für die Sportler, die einen Leistungsnachweis gebracht haben, können von der Sporthilfe unterstützt werden. Das finde ich auch gut. Die Sporthilfe ist eine tolle Geschichte. Und eben auf der anderen Seite dann noch die Bundeswehr.
Ja, die Sportförderung.
Die, das ist auch also eine wahnsinnig wichtige Säule für die Athleten. Aber wenn jemand zur Schule geht, dann kann er nicht in die Bundeswehr gehen. Ne? Aber das ist jetzt die andere Sache. Wenn die Sportler seit letztem Jahr, wenn sie halt in einem Bundeskader sind, wenn sie, ich sag mal, Leistungsnachweise gebracht haben, wenn sie zur Europa-Weltmeisterschaften fahren dürfen, werden sie jetzt bestraft. Weil die müssen Lehrgänge machen, die müssen Monitorings machen, wo sie nach Oberstdorf und nach Berlin fahren, müssen die alles selber bezahlen. Dann verlangt der Verband dann auch noch Geld dafür. Mhm. Und das hat für mich nichts mit Fördersystem zu tun. Ja, ja, und die Wettkämpfe. Wir haben jetzt den letzten Wettkampf, bin ich mit meinen zwei nach Espoo, Finnland gefahren. Mhm. Das ist ein Challenger. Der wurde letztes Jahr, wurde das noch bezahlt. Dieses Jahr mussten wir alles selber bezahlen. Das müsst ihr selber machen. Mhm. Wir haben kein Geld, sagt der Verband. Mhm. Aber wenn jetzt Geld reinkommt durch Wettkämpfe, wenn die jetzt Preisgelder bekommen, das ist das Erste, was der Verband macht, sich erstmal Geld abschöpfen. Und das hat für mich, also da...
Könnt ihr das als Verein so ein bisschen auch unterstützen oder unterstützt ihr es generell?
Ja, es wird vom Landessportverband, der versucht dann natürlich, der Landessportverband ist ja eigentlich dafür zuständig, den unteren Bereich Nachwuchs im Prinzip zu fördern, zu unterstützen. Genau. Jetzt ist es aber so, wenn er die unterstützt, die werden Bundeskader, sind Erwachsene, sind Senioren. Ja, ja. Dann sind die im freien Fall. Mhm. Wenn du plötzlich alles selber zahlen musst, dann entweder bist du sehr ehrgeizig oder du hast noch Eltern oder die Bundeswehr steht noch dahinter oder du lässt es sein.
Apropos Hilfe, wir brauchen jetzt dein Feedback. Aktuell beschäftigen uns ein paar kleine Fragen hinsichtlich unseres Podcast-Formates. Daher möchten wir dich aufrufen, uns zu helfen und uns dein Feedback zu senden. Schau mal in den Shownotes, da findest du den Link zu unserer Umfrage, welche auch ein kleines Benefit mit sich bringt.
Das heißt, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, die Schwierigkeiten sind auch schon so ein bisschen hausgemacht. Aus der Verbandsstruktur oder aus vielleicht auch ein kleines bisschen politisch geprägten Hintergründen. Wenn ich aber jetzt auch trotzdem die Sportart nochmal betrachte und denke, ab wann fangen die an, von Leistungssport zu reden? Hast du auch gesagt, dass mit 4-5 Jahren hat man halt super schnellen oder super zeitigen Einstieg, hat auch eine breite Ausbildung, wenn ich das auch so raushöre, neben der Schlittschuhtechnik, nenne ich jetzt mal, viel Athletik logischerweise, viel turnerische Elemente, plus logischerweise die choreografischen
Ballett, Elemente. Ballett, das gehört alles dazu. Ja, ich sag jetzt mal, du
eigentlich spannend.
Also eigentlich du fängst an, das geht im Kita-Projekt los. Mhm. Dort wird ausgesucht, wer hat Talent. Dann werden Trainingsgruppen gebildet, erste, zweite Klasse. Und diese müssen dann schon Kürklassen bestehen, um weiterzukommen. Das heißt, das ist für mich dann schon Leistungssport.
Was weil ist eine Kürklasse?
Da müssen sie Kürklassen, war bei uns früher Aufstiegslauf, wo du dich in die nächste Norm hocharbeitest. Na, da musst du Elemente zeigen und die, wenn die beherrscht sind, kommst du in die nächste Stufe. Das ich vergleiche das beim Judo mit dem weißen Gürtel, mit dem gelben Gürtel und so, und dann bis es oben beim Schwarzen ist.
Sind das dann quasi Wettbewerbe, die von euch vom Verein ausgehen oder die irgendwie
die so werden von den Landesverbänden werden die organisiert in jedem einzelnen Landesverbänden werden dann die Kürklassen von dem jeweiligen Land abgenommen. Da gibt's die Preisrichter, die kommen dann und da gibt's aber einheitliche Strukturen, wo jeder das Gleiche zeigen muss. Also ob das in Bayern ist oder in Sachsen oder irgendwo anders, sind überall die gleichen Anforderungen. Und da geht für mich eigentlich schon der Leistungssport los.
Ja, also was heißt bei euch Leistungssport? Wenn ich jetzt so höre, erste, zweite Klasse?
Ab der ersten Klasse geht das los.
Viermal die Woche Training?
Ja, fünfmal. Fünfmal. Die haben jeden Tag Training. Und wenn du möchtest, kannst du auch am Sonnabend oder Sonntag noch Zusatz machen.
Ja, das klingt schon happig. So
ja,
für,
genau. Für Kita ist noch so zweimal, dreimal die Woche und dann geht das richtig los. Da ist das ja dann auch mit der Grundschule hier hinten. Da gehen dann die Eisläufer, die haben hier hinten die Schule.
Kurze Wege.
Und danach gehen die aufs Eis und gehen wieder in die Schule oder machen eben Hort. Mhm. So. Und dann ab der 5. Klasse sind sie draußen im Sportforum. Und das sind dann halt entweder Gymnasium oder die das normale, ja. Aber das ist eben alles schon sehr sportlich geprägt, aber der Unterschied ist zum Beispiel, wenn jetzt draußen im Sportgymnasium sind, du musst sehen, du hast eine Klasse. Die Klasse besteht aus Fußballern, Schwimmern, mhm. Eishockeyspielern, Eiskunstläufern, also die ganzen Leichtathleten, die da kommen, Boxern, ne? Mhm. Gewichtheber, also Gewichtheber weiß ich jetzt nicht genau, mhm. aber es ist eine Klasse. Mhm. Diese Klasse muss gefüllt werden. Mhm. So, jetzt haben die Klasse. Du hast manchmal gar nicht so viel Sportler, dass du mhm. die Klasse füllen kannst. Aber jetzt haben wir das Glück, dass wir die Klasse füllen können. Manchmal haben wir sogar zwei Klassen. Jetzt kommt es darauf an. Die haben einen Stundenplan. Und jetzt musst du alle Sportarten mhm. mit dem Training außenrum. Das heißt, wir haben Eiszeiten hier, die mhm. wir bestellen müssen. Mhm. Dann haben wir die erste Klasse, die zweite Klasse, die dritte Klasse, die vierte Klasse. Und das geht bis hoch. Und du musst das irgendwie mit den anderen Sportarten organisieren. Mhm. Und das ist verdammt schwierig. Und deshalb haben wir auch...
Das ist Vereinsarbeit, oder?
Vereinsarbeit? Wer macht das? Nee, das ist Schule, die Schule, da setzen sich die Trainer zusammen mhm. von den einzelnen Sportarten mit okay. den Lehrern tun erstmal einen Plan austüfteln, weil hier in den Vereinen haben wir ja Eiszeiten, die uns gegeben werden von der GmbH, wo wir sagen, wir können das hier machen. Dann sagt aber der Turner, naja, ich habe da aber Training. Mhm. Und wir haben aber hier Eis. Also das ist schon eine ziemlich komplizierte Sache, aber wir kriegen das halbwegs in den Griff, so dass jeder seine Eiszeiten machen kann. Aber dadurch ist es ja so, dass du viel weniger trainierst. Mhm. Wenn ich jetzt das Thema nehme, da kommen Ukrainer hierher, mhm. die machen Online-Schooling manchmal. Es mhm. kommen noch andere ausländische Sportler, die gehen gar nicht in die Schule. Ja, und dann sind da, haben die ja die Eishalle frei. Mhm. Und dann kommen die Muttis und sagen, naja, warum hat mein Kind nur eine Stunde oder warum hat mein Kind nur zwei Stunden am Tag und die anderen, die gehen drei oder viermal aufs Eis. Mhm. Und da liegt der Hase im Pfeffer schon begraben. Ne?
Ich hatte eines der ersten Podcast-Folgen, war mit dem Jakob Winkler, mit dem habe ich zusammen studiert. Der ist Leistungssportkoordinator beim DSV für Langlauf. Also das heißt, der kennt so ein bisschen diesen ganzen Rahmen und der sagt halt auch, die größte Herausforderung ist halt, ich meine, der Langlauf hat jetzt noch nicht so eine, hat schon eine große Tradition, aber es waren jetzt nicht so wie der Biathlon so Erfolge in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber nichtsdestotrotz, was er halt sagt, ist, dass A, durch die Klimaveränderung, aber B, auch durch die ganze, durch die Strukturen etc., dass da viel, viel weniger Skizeit da ist. Also das heißt, sehr, sehr oft, gerade so in solchen Sportarten, auch wie ihr es betreibt, wo man halt so ein, man braucht so Gegebenheiten, um darauf zu trainieren, also Schlittschuhfahren, Eiszeit.
Schlittschuhlaufen.
Entschuldigung. vom Paar Nummer 1. Und ja, letztlich entscheidet es schon auch viel über die Zeit, die man dann letztlich am Trainingsgerät, mit dem Trainingsgerät irgendwie verbunden ist. Und jetzt ist, denke ich aber, ich komme ja so ein bisschen auch, probiere auch Dinge vielleicht aufzubrechen und anders zu denken, komme ich mit der Frage, denkst du, dass man das irgendwie anderweitig kompensieren kann, indem man vielleicht auch so ein bisschen an der Haltung, an der Einstellung, am Ehrgeiz, so wie du es vielleicht selber auch früher entwickelt hast, dass man vielleicht da ein bisschen Potenziale, die jetzt noch nicht ganz so genutzt wird, dass man die vielleicht weckt? Hast du da?
Ja, es ist erstmal ganz wichtig, und das ist viel zu selten heutzutage, dass der Sportler selber will. Ich sage mal, das ist ein ganz toller Spruch, den habe ich von einer der weltbesten Paarlauftrainerin gelernt und mir zu eigen genommen. Sie hat gesagt, ich als Trainer komme ans Eis und ihr Sportler müsst mich motivieren, dass ich euch alles geben kann. Mhm. Wenn ich Sportler habe, die mich nicht motivieren, kann ich mich eigentlich schon umdrehen und nach Hause gehen, weil dann lernt ihr auch nichts, weil dann bin ich auch nicht motiviert, euch alles zu geben. Und das ist so ein Geben und Nehmen. Und das Geben und Nehmen, das ist durch die ganzen Gegebenheiten, die wir jetzt haben, ist das eben schwierig. Es ist, du hast vor uns mit dem Klimawandel, da habe ich auch gerade dran gedacht, da kam das Corona, dann kamen die Kriege, dann kam die Energiekrise. Ja. So, das Ergebnis für uns hier in Chemnitz war, wir haben kämpfen müssen, dass wir eine Halle bekommen. Mhm. Das ist für uns tödlich. Da ist Hockey drauf, da ist Schnelllauf drauf, da ist Eiskunstlauf drauf, da ist Eisstockschießen drauf, da ist öffentliches Laufen drauf. Wann wollen wir da trainieren?
Ja.
Das geht ja gar nicht. Wir haben jetzt seit kurzem, seit September, haben wir diese Halle, ja die kleine, die Trainingshalle wieder für die Eiskunstläufer auf. Aber ich sage jetzt schon mal, im nationalen Vergleich laufen wir den anderen hinterher, weil wir viel weniger Eismöglichkeiten haben, als die zum Beispiel in Berlin. Die haben das ganze Jahr das Eis.
Ja, ja. Ja. Würdest du sagen, dass ihr Nachwuchsproblem, was den Zulauf angeht, oder was vielleicht auch gerade so in dem Kinder...
Nee. Also wir bei uns im Chemnitzer Eislaufclub, da haben wir, da sind welche, die haben sich jetzt die letzten paar Jahre sehr, sehr engagiert reingehangen. Wir haben also wahnsinnigen Zulauf, also was das Kita-Projekt betrifft und den Nachwuchs da unten. Also das hat sich verdoppelt, verdreifacht. Mhm. Also das ist echt gut. Aber wir haben keine Kapazitäten an Eiszeiten.
Ja.
Na? Und wir haben zu wenig gute Trainer, die vor allen Dingen auch in dem unteren, Bereich, denen das zeigen, wie es geht.
Ja.
Wir haben da viele Übungsleiter, die das auch gerne machen, aber die gar nicht das Know-how haben, denen das wirklich zu zeigen. Bei das kleine Kind, wenn das einmal anders anfängt, ich will nicht sagen, falsch anfängt, ist es ganz, ganz schwierig, das dann hinten raus anders zu machen.
Ne? Das kennt man ja methodisch. Also wie gesagt, ein bisschen eine breite Ausbildung habe ich dort auch. Das kennt man ja methodisch, dass es viel schwieriger ist, Dinge neu zu lernen, umzulernen. Aber jetzt vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz bei dem Thema geblieben. Nachwuchs ist da, Strukturen sind schwieriger geworden. Jetzt stelle ich mir noch als letzte Frage, wann beginnt so der Übergang, wo man sich so entscheiden muss, weil man es vielleicht irgendwie nicht mehr gedeckelt bekommt? Was denkst du, ist das so eher in der Jugendzeit, so 13, 14, 15, oder ist es vielleicht doch ein bisschen in der Übergang Schule, Studium, dass man es vielleicht auch andere also Prioritäten setzt?
Man kann das jetzt nicht an Zeiten mit 5., 6., 7. Klasse oder Abitur oder dann Studium festlegen. Wenn der Athlet jetzt seine Sprünge beherrscht, die in der Welt gefordert werden, in seinem Bereich, dann ist das klar, der ist hier am richtigen Ort und der zieht durch. Aber wir haben 99,99%, die, ich sag mal, jetzt dann in dem Alter 14, 15, da ist so ein bisschen der Break, gerade bei den Mädels, wenn die in die Pubertät kommen, wenn die sich verändern, dass dort ein großer Leistungsabfall oder eine Stagnation eintritt, wo die nicht mehr weiterkommen. Ja, und da, wo die in der Welt, wo dann so kleine, dünne 14-Jährige oder 13-Jährige alles springen und du hast das eben auch mit 13 versucht zu machen und denkst, aber das kommt dann später. Mhm. Aber gerade für die Mädels ist das später noch viel, viel schwieriger, wenn du das früher nicht gelernt hast. Die Chance im Eiskunstlaufen ist eigentlich eine gute Ausbildung als Mädel zu haben und als Junge zu haben und dann dich als Paar zu finden. Mhm. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich hier in Deutschland sehe, wo wir weiter erfolgreich sein können. Das zweite ist dann im Eistanzen. Aber Eistanzen ist im Weltmaßstab hat sich so stark entwickelt, dass es auch ganz, ganz schwer ist, da vorne reinzulaufen. Aber
hilf uns mal ganz kurz als Laien, auch jetzt speziell für mich, wo genau ist denn der Unterschied? Beziehungsweise warum ist das jetzt nicht einfacher, aber warum bist du jetzt quasi mehr beim Eistanzen? Ist da nochmal vielleicht auszuhören?
Ja, Paarlauf, Eistanzen. Im Paarlaufen. Ich meine, im Paarlaufen haben wir die Chance in Deutschland, oben, wenn wir die beiden gefunden haben, die eine gute Ausbildung haben, die das dann auch schaffen als Paar, weil das jeder Einzelläufer kann kein Paarläufer werden. Na, du brauchst die Voraussetzungen dafür. Mhm. Aber wir haben genug Läufer, wo wir das machen könnten. So, und dann haben wir im Eistanzen auch die Möglichkeit, in die Weltspitze, wo ich sag mal, unter die ersten 10 mitzulaufen. Im Einzellauf ist es ganz, ganz schwierig, ja, weil die sind uns ja alle weggelaufen, weggesprungen.
Ja.
Na, weil die springen, die Jungs, die springen alle Sprünge vierfach, wo unsere sich mit doppelt rumquälen. Mhm. Also da ist, na, so, und da ist eben das Denken vom Verband, oder ich sage jetzt mal nicht ganz vom Verband, sondern von den einzelnen Trainern, die an ihren Sportlern festhalten, weil es das Einzige ist, was sie noch machen können. Die wissen aber, dass es geht nicht weiter. Ja. Aber der Fehler ist eben, dass die nie offen genug sind, diese Sportler abzugeben oder in einen anderen Bereich zu bringen, wo sie das nie, ich sag mal, umsonst gemacht haben, was sie bis jetzt gemacht haben. Aber wer es selber nicht will, der
hat das schon. Das, was ich dort auch raushöre, ist halt so so ein bisschen Trainerhaltung. Ich produziere Weltklasseathleten. Aber das ist ja eigentlich falsch. Ich bin der Begleiter für denjenigen oder diejenige, die das möchte, die das kann, und alles, was meine Aufgabe ist, denjenigen maximal zu befähigen dazu.
Genau.
Und trotzdem aber, dass mir das als Wertschätzung reicht, dass ich sage, ich habe dort einen wesentlichen Anteil, aber mein Ego ist, ja, vielleicht ein bisschen klein genug, aber ist nicht größer. Ja,
es gibt viel zu viele Trainer, die einfach sich damit produzieren wollen, sich im Mittelpunkt stehen wollen.
Und vielleicht
ist aber totaler Quark, weil es schadet ja dem Sportler.
Verstehe ich, ja.
Und
aber vielleicht ist das auch ein kleines bisschen das Strukturproblem dahinter, dass die Trainer dann gerade anhand von Fördermitteln etc., also dass ihr Job und ihre Reputation ja ein Stück weit an Erfolg gemessen wird und nicht an der Entwicklung der Athleten. Und das ist ja auch ein großer Wunsch, den wir dort irgendwo haben.
Deshalb sage ich habe das schon öfters mal angebracht, das ist völlig egal, ob ich ein Trainer bin, der die ersten Schritte den Sportlern beibringt, oder der Trainer bin, der den am Schluss zum Erfolg führt, aufs Podest bringt. Das ist völlig egal. Jeder Trainer macht seinen Job. Und jeder Trainer müsste, um einfach ein System zu entwickeln, mit einer Basis gleich bezahlt werden. Mhm. Sodass kein Trainer irgendwie sagt, ich muss jetzt an meinem Sportler festhalten, sondern es ist eigentlich ein Treppensystem. Mhm. Ein Treppensystem, ich habe jetzt das dem Sportler gelernt und jetzt gebe ich ihn weiter zu dem Trainer, weil ich als Trainer da unten kann dem niemals das beibringen, was der da oben beherrscht. Und der da oben, der Trainer, wird ganz anders mit einem kleinen Kind arbeiten, was vielleicht der Trainer da unten viel, viel besser kann. Und somit sage ich, müsste ein System entwickelt werden. Alle werden gleich behandelt im Sinne des Sportes und im Sinne des Athleten. Und am Schluss zählt dann der Erfolg, ne? Das ist klar.
Absolut. Ja, beziehungsweise am Schluss produziert man dann halt leistungsorientiert oder ergebnisorientiert dann auch den Erfolg.
Genau.
Verstehe ich, ja. Du hast gesagt, euch fehlt so ein bisschen auch an guten Trainern. Denkst oder hast du eine Idee, woran das liegt?
Nee, wenn du für ein Apple und ein Ei hier arbeiten musst und fast nichts kriegst und vielleicht noch zwei andere Jobs machen sollst, was macht ja keinen Sinn. Ne? Also meine Ex-Trainerin, die Frau Scheibe, die hatte eine gute Ausbildung, die hat mir das alles gelernt. Die Jutta Müller, von der habe ich viel gelernt. Die waren ja alle hier. Mhm. Davon konnte ich profitieren. Ich habe das Aljona Robin mitgegeben. Die sind jetzt wieder hier in Chemnitz. Mhm. Das ist eben auch schön. Und ich kann da jetzt auch sehen, dass da so ein bisschen was entsteht, und ich hoffe, dass das ja auch weitergeht, dass das nicht bloß so ein kleines Feuer ist, sondern so wie es jetzt begonnen hat, finde ich das erstmal gar nicht so schlecht.
Das habe ich auch gesehen, dass der Robin jetzt quasi auch in deinem, also als Trainer drin steht mit dem aktuellen Paar, was ihr betreut. Mhm. Nimmst du ihn an die Hand? Würdest du sagen, dass du sein Mentor bist? Oder fragt er dich?
Nee, wir sprechen uns da ab. Also Robin macht da so 1-2 Stunden die Woche, wo er die Aufgaben von mir kriegt, was er mit dem Paar macht. Mhm. Und fährt dann auch zu Wettkämpfen, tut zu betreuen. Das funktioniert doch alles gut. Aber er lernt ja auch dadurch, dass er auch mit anderen Sportlern arbeitet, entwickelt er seinen eigenen Stil. Mhm. Aber das Wichtige ist, man hat ja so einen Leitfaden, so wie ich das gelernt habe von anderen. Ich habe mir immer das Beste von anderen abgeguckt und habe dann mein eigenes Ding gemacht. Genau. Und genauso macht es der Robin, genauso macht es die Aljona. Und ich denke mal, da haben wir jetzt hier so ein paar gute Trainer, die ein bisschen was bewirken können. Mhm. Sage ich jetzt mal so.
Habt ihr da eine Runde, wo ihr euch, vielleicht wenn es nicht so strukturell, organisatorisch oder von oben vorgegeben ist, aber wo ihr euch vielleicht selbst organisiert, so einen Trainerstammtisch, so eine Trainerrunde?
Ja, wir haben im Verein oder in unserem Verein haben wir, ich sag mal, setzen wir uns ab und zu mal zusammen. Man sollte sich viel öfters mal zusammensetzen. Aber es ist ja auch sehr geprägt von den, die einen haben das, die anderen haben das. Es ist jetzt nicht das große Ding. Eigentlich müsste man sich viel mehr drüber unterhalten. Da sind wir jetzt schon wieder dort, wo ich sage, jeder sollte gleich behandelt werden. Und das funktioniert hier nicht. Ja, das ist so, auch in den Vereinen, es ist halt schwierig.
Wie groß ist der Verein? Jetzt der Eiskunstlaufverein?
So. Ach, wie groß ist er denn? Wie viel muss ich jetzt lügen? Aber wir haben so die 200, 250 Mitglieder.
Und Trainer dafür?
Ja. Das sind eben, ich sage jetzt mal, für mich eine Handvoll Trainer, die den ganzen Tag hier auf dem Eis sind, aber da gibt es eine ganze Menge Übungsleiter und die aushelfen. Also es sind ganz viele, die da involviert sind und die eben auch ganz viele ehrenamtlich arbeiten.
Mhm. Ja, das ist so schön, aber es ist eigentlich schön, dass dieses Konstrukt Verein, so wie es einmal gedacht war, auch im Sinne dessen, also als im Sinne des Sportes jetzt bei euch im Konkreten, dass das halt noch funktioniert und zieht. Das ist doch eigentlich schön.
Ja, wir haben da eben auch gerade, das ist unser Überleben, machen wir das Eismärchen im Dezember dann immer. Das ist sehr gut besucht und da ist ganz, ganz viel ehrenamtlich dabei. Da sind auch die Eltern stehen dahinter und da wird eben alles drumherum, Kulissen müssen gemacht werden, das Konzept des Märchens muss gemacht werden. Und also es sind wahnsinnig Arbeit und das macht man dann eben auch noch mit den Trainern und den Sportlern nebenbei, obwohl eigentlich eine deutsche Meisterschaft oder andere Wettkämpfe anstehen. Ne? Also das ist dann schon ziemlich eine sehr schöne Sache, aber eben auch eine Sache, die sehr, sehr anstrengend ist.
Ja. Ne? Das heißt aber trotzdem, also wenn ich es richtig interpretiere, dass so ein extra Event euch auch so ein bisschen das Überleben garantiert.
Als Verein, das Eismärchen, das hilft uns sehr, quasi auch jetzt gestiegenen Preise, Energiepreise, also die Eiszeiten, das wird ja alles teurer, das irgendwie zu kompensieren, sage ich jetzt mal.
Verstehe ich, ja. Als ich gerade nochmal so euer vereinsinternen Austausch gefragt habe, gibt's das vielleicht trotzdem auch zwischen den Stützpunkten? Also hast du zu anderen Trainern so einen guten Draht, wo du sagst, dort tauschen wir uns aus? Und wenn es jetzt nicht die Eiskunstlauftrainer sind, hast du vielleicht andere Trainer, wo du sagst, mit denen tausche ich mich aus, zum Beispiel über Athletiksachen, über turnerische Elemente, Ballettsachen oder so?
Ja, es ist ja, es gibt ja Balletttrainer, es gibt ja Athletiktrainer, die direkt auch eben vom Landessport oder von der Deutschen Eislauf Union, ich sag mal, bezahlt werden, um das Training hier abzuliefern. Natürlich bist du da im engen Kontakt mit den Trainern, weil die arbeiten ja nicht, machen ja keine Übungen, weil ich ein Basketballer bin, sondern weil ich ein Eiskunstläufer bin. Und da muss natürlich der Athletiktrainer auch mit dem Eistrainer kommunizieren, was ist jetzt wichtig. Ne? Wir brauchen also schon Kraftausdauer. Unsere Kür, wenn ich sage, die ist ein vergleichbar in der Leichtathletik mit einem 3000 Meter Hindernislauf. Mhm. Und da musst du schon Ausdauer, Kraft, Schnellkraft musst du alles eben mitbringen. Dann brauchst du natürlich eben auch das Ballett, ne? Musst du dein Bein heben können. Ja. Ja, es ist eben alles dabei. Und wenn du da nicht kommunizierst untereinander, dann funktioniert das nicht. Ja, es ist auch so, wir sind ja zwei Vereine hier, zwei Eiskunstlaufvereine, einmal die USG, einmal der CEC. Und ich arbeite mit allen Trainern, mit beiden Vereinen. Ich bin hier für Chemnitz da. Ja. Ja, also mir geht es ums Eiskunstlaufen, nicht um den Verein. Ich bin in dem Verein oder in dem, das ist mir wurscht.
Ja, mir geht's um die Sportler. Mein Gedanke ist eher so, habt ihr quasi eine Struktur, wo ich vielleicht auch über die Eisunion ein bisschen gepusht oder zur Verfügung gestellt, aber wo du sagst, okay, mit dem tausche ich mich regelmäßig aus über Entwicklung etc.
Ja, das,
also für die eigene Entwicklung vielleicht auch.
Man tauscht sich dann aus, wenn dann gerade, was weiß ich, so Probleme kommen. Wenn man sagt, auf dem Eis jetzt, sag mal, warum springst du jetzt komisch, der Arm ist jetzt plötzlich dort oder dort und hast ein Koordinationsproblem. Dann gehe ich natürlich zum Athletiktrainer und sage, habt ihr gemacht? Ist irgendwas umgestellt worden oder das? Und dann versucht man schon gemeinsam irgendwo einen Weg zu finden, dass man das alles in Reihe kriegt. Mhm. Weil der Athletiktrainer, der hat ja auch gewisse Vorgaben, die er machen muss. Mhm. Wo wir jetzt schon wieder dahin kommen, es sind viele Tests, die wissenschaftlich verlangt werden, die für mich völlig sinnlos sind. Aber die eben eine Bestätigung eines Kaderstatus notwendig sind. Mhm, ja. Na, wenn ich das nicht bringe, dann fliege ich raus. Früher war das bei uns, du musstest athletisch alles bringen, da musstest du auch Spagat bringen, musstest du im Spagat sitzen. Ja. Und es sind halt so Vorgaben, aber wir haben ja auch ein ganz anderes Athletiktraining gehabt. Wir haben ja jeden Tag Athletik gehabt. Mhm. Die haben zweimal in der Woche Athletik. Wir haben jetzt zweimal in der Woche Ballett. Ne? Das war ja bei uns alles einen ganzen Tag immer. Und insofern ist schon eine enge Kommunikation zwischen Ballett und Athletiktrainern so, dass das eigentlich funktioniert.
Was ich mir so ein bisschen immer mal so die Gedanken mache, also du hast gerade drüber gesprochen, dass viel Leistungstest auch für den Kaderstatus da sind. Mein Gedanke, und das ist ja auch ein großer Treiber, warum wir das Projekt auch Trainerausbildung, mentales Coaching etc. auch mehr an Sport drängen wollen. Ist es denn zwingend notwendig, dass man immer nur die Tests also quasi die ermittelten Werte als Status für den Kaderathlet? Oder siehst du vielleicht auch den Bedarf oder den Ansatz, dass man mentale Werte, also wer bringt es wirklich vielleicht mit, weil er es will, weil er vielleicht auch die gefestigten Strukturen hat oder weil er halt vielleicht den Ehrgeiz irgendwo mitbringt? Oder weil er halt einfach irgendwo vom Kopf her ein bisschen weiter ist als derjenige, der vielleicht zwar einen Zentimeter höher springt, aber also wo man vielleicht athletisch Dinge kompensieren kann, die man mental nicht kompensieren kann. Weißt du, so grob, wo ich...
Ja, also ich unterscheide zwischen Wettkampftyp und Trainingsweltmeister. Mhm. Und es ist, ich sag mal, wir sind so spezifisch im Eiskunstlaufen. Für mich ist ein Athletiktest, den man einmal im Jahr eigentlich macht, normalerweise, jetzt haben wir, müssen wir 3 oder 4, keine Ahnung, ein Athletiktest, wo eben auch spezifische Sachen verlangt werden, die du einfach bringen musst, die du mitbringen musst. Das ist was ganz Normales. Letztendlich mache ich das alles fest mit dem, was die mir auf dem Eis zeigen. Mhm. Wenn du kannst alles springen, ne? Du kannst dreifach, du kannst vierfach alle Würfe, alle Hebungen machen. Wenn ich die Musik anmache und nach einer Minute sind die platt, dann ist das sinnlos. Ja. Weil dann ich meine, das ist auch ganz schwer, athletisch aufzubauen. Es gibt viele Talente, da sagst du, boah, die gehen aufs Eis, das sieht ja toll aus, und dann springen die und boah. Aber wenn die nach einer Minute Sterne sehen, du kannst das aufbauen athletisch, dass die körperlich fitter werden, aber jemand anders, der faul ist und schlecht trainiert, oder keinen Bock hat.
Und im Fußball haben sie gesagt, die von ihrem Talent leben.
Ja, wenn ich jetzt, sag mal, der gute Herr Basler geht raus und rocht eine Weste.
Genau.
Und dann geht er auf den Platz. Was ist beim Fußball entscheidend? wenn du das Tor schießt. So, und genauso ist es hier. Es gibt Sportler, die trainieren weniger, die quälen sich weniger. Mhm. Die haben aber das wahnsinnige Talent. Mhm. Du machst die Musik an und plötzlich laufen die alle in Grund und Boden.
Was ist für dich einfacher, mit dem zu arbeiten oder mit dem anderen, der fleißig ist, aber vielleicht den man noch zum Wettkampfsportler entwickeln muss?
Es ist schwieriger, mit dem zu arbeiten, der faul ist, weil du weißt, der könnte noch viel mehr erreichen, wenn er fleißig trainieren würde. Mhm. Und es ist angenehm für einen Trainer, wenn du ganz fleißige Sportler hast, mhm, weil dann kommst du immer mit einem guten Gefühl. Das macht auch Spaß. Aber alles, was Spaß macht, hast du, bringt dich nicht zum Erfolg. Mhm. Na, das ist wie früher in der Schule der Lehrer. Also, oh, ich hasse den Lehrer, aber von dem hast du am meisten gelernt.
Das ist was dran, ja.
Es ist so immer, du hast heutzutage, hast du so, das ist so eine Waage. Ja, du musst sehen, dass du gut mit den Sportlern kommst, aber du musst eben auch denen zeigen, wo die Grenzen sind.
Ja, was denkst du, was also für den Trainer, für das Trainer-Mindset, was denkst du, was, wie würdest du es benennen, was das ist? Also ich habe da ein Wort im Kopf, aber ich will das nicht in den Mund legen.
Zuckerbrot und Peitsche ist ja das so. So haben wir es gelernt früher, aber die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Mhm. Du kannst so, wie du früher gearbeitet hast, geht heute nicht mehr. Mhm. Dann kommen sie gleich und hauen dir auf die Finger. Aber es ist so, du musst eben, du siehst die Sportler, ich frage jeden Tag die Sportler, wie geht's euch und so, und dann sehe ich schon, die einen verdrehen Augen, die anderen, ja, und manche, die kommen immer und machen Witze. So, ja, da hast du eben ganz viele verschiedene Charaktere, und aber wichtig ist, dass du diese Charaktere dorthin bringst, dass du sie über die Schwelle, das kann ich jetzt nicht, drüber kriegst. Na, und das sind die, die eigentlich fleißig sind, aber die auch sehr intelligent sind. Das ist ja das Schwierige. Wenn du intelligente Menschen hast im Sport, ist es ganz, ganz schwer, die ganz nach oben zu bringen, weil die über alles nachdenken.
Ja.
Die hinterfragen alles.
Ja, ja.
Das ist zwar angenehm, dass die auch mal, du sagst immer, oh, endlich mal ein Sportler, der mitdenkt.
Ja, ja.
Aber eigentlich willst du gar keinen Sportler, der mitdenkt, sondern der Sportler soll eigentlich nur das machen, was du sagst, mhm, das umsetzen, was du sagst. Und das ist immer so eine Gratwanderung, wo du als Trainer, was willst du als Trainer? Mhm. Kommst du zum Training und dann gehst du wieder nach Hause und das ist mir alles wurscht. Und ich habe einen schönen Tag mit meinen Sportlern gehabt, wir haben gelacht und alles schön. Oder willst du dich quälen, willst du dich auch mal anschreien und willst du auch mal durch die Hölle gehen, um am Schluss erfolgreich zu sein?
Ja.
So, und ich habe alles erlebt in meiner Karriere, ja, selbst als Sportler und selbst als Trainer, und bin jetzt ein Trainer, der ganz, ganz viel gelernt hat, an dem Punkt, wo ich sage, ich habe jetzt Sportler, ich versuche die Sportler dahin zu bringen, dass sie, ich sag mal, mehr bekommen, als sie selber denken. Mhm. Also was möglich ist.
Ja.
Aber wenn ich jetzt merke, das hat jetzt keinen Sinn für mich, oder ich quäle mich zusätzlich, reibe mich auf,
ja,
habe ich gesagt, da habe ich viel zu viel erlebt in meinem Leben. Das mache ich nicht mehr. Da hatte ich halt 2 Schlaganfälle, wo dann bei mir im Kopf gesagt hat, Schluss. Wofür machst du das? Mhm. Und du hast alles erreicht und jetzt kommen wieder welche, wo du dich kaputt machst, mhm, und am Schluss dankt dir sowieso keiner. Mhm. Ne? Und ist jetzt so, ich komme hier raus, arbeite aber nur mit denen, die es wirklich wollen.
Mhm.
Da habe ich eine ganze Menge. Da mache ich Training mit Einzelläufern, wo ich quasi den Trainern helfe, die aus der Gruppe zu nehmen, denen was beizubringen, was in der Gruppe zu lernen ist, sehr, sehr schwer ist. Im Einzeltraining ist das viel, viel einfacher. Und das müssen natürlich die Eltern wollen. Ne? Und dann haben die eine Leistungssteigerung. Das ist für die Trainer gut. Das ist für mich gut. Und ich bin aber raus aus der Geschichte des Druckes vom Verband oder von anderen Seiten her. So kann ich im Prinzip auch befreit arbeiten. Und wenn mir wirklich jemand richtig auf den Sack geht, dann kann ich mich auch umdrehen, guten Gewissens, und sagen, sorry.
Ja. No. Klingt super spannend. Das Wort, was ich übrigens im Kopf habe, neben Zuckerbrot und Peitsche, was klingt immer ein bisschen martialisch heutzutage, aber eigentlich ist der Ansatz natürlich trotzdem ein schöner, weil man dann immer so ein bisschen in diese Wachstumszone reinkommt. Aber das Wort, was ich im Kopf hatte, ist einfach so authentisch sein. Ne? Also das, wie man es selber irgendwo vertritt zwischen Leistungsanspruch, aber gleichzeitig, hey, wir sind auch alle Menschen und es ist okay, wenn du hier mal, wenn es heute mal nicht läuft, aber dann ein Gespür für zu haben und das auch anzunehmen und zuzulassen, das auch mal aushalten zu können, wenn man selber eigentlich sagt, oh, heute ist das perfekte Training für, oder der Tag für, weiß ich jetzt nicht, aber der perfekte Tag für einen Leistungstest, aber der sagt, hey Trainer, das heute bringt nichts. Ja, und dann genau. Halt sich mal zurückzunehmen und zu sagen, kein Problem.
Genau, authentisch und sehr gutes Beispiel. Heute früh das Training, habe meine zwei da gehabt. Mhm. Und da ging es in der Erwärmung und in Trockentraining, Hebungen schon los. Sie, oh nee, warum geht das nicht? Und gestern ging das und er, na, weil du das und so. Mhm. Haben wir versucht, so die Probleme ein bisschen zu umschreiben. Und dann hat das so funktioniert, dann hat es wieder nicht funktioniert, sind sie aufs Eis gegangen und haben sich eingelaufen und hab gesagt, wir machen heute die ganzen Kürteile. Haben sich schon die Augen verdreht, weil sie ziemlich kaputt sind von der Woche. Aber ich kenne das ja von mir, da musst du durch. Wenn du dort nicht weitermachst, funktioniert es nicht. Und dann gucken mich die großen Augen an. Naja, vielleicht sagt er ja, dass wir heute dann nichts machen oder weniger machen. So. Und dann kommt aber genau das Gegenteil. Jetzt machen wir das. Und da war das Einlaufen, das war chaotisch. Ich habe schon überlegt als Trainer, damit auch keine Unfälle passieren. Mhm. Ja, es ist ja auch so, du bist ja irgendwo verantwortlich für das, was du von den Sportlern verlangst. Die stehen dann zwar da und machen das, weil du das so jetzt gesagt hast, aber wenn dann irgendwas passiert, weil wirklich das chaotisch ist, das wirst du dann auch nicht. Und es war heute früh wirklich so, nach dem Einlaufen habe ich wirklich an mir gezweifelt und habe gesagt, was machst du jetzt mit dem? Mhm. Machst du jetzt die Kürteile, weil das ist ziemlich anstrengend. Mhm. Und da muss da die werfen, muss da die über den Kopf, muss die sich dreimal drehen, muss da die auffangen, muss da Hebungen machen. Und ne? Und dann habe ich einfach gesagt, so, wir fangen jetzt an. Und siehe da, die haben heute das erste Mal alles fehlerfrei hingekriegt. Mhm. Und da waren die beiden selber überrascht. Mhm. Und ich war erleichtert. Mhm. Und habe gesagt, Leute, das ist eben das, weil ihr es gemacht habt. Mhm. Ihr habt das nicht hinterfragt, mir könnt das nehmen, mir tut das weh und ich bin kaputt, sondern ihr habt es einfach gemacht und habt gesehen, selbst in eurem Zustand seid ihr also leistungsfähig. Ja. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig für den Sportler, also auch für mich als Trainer, den das, die dorthin zu bringen, dass sie das selber merken.
Ja. Ich möchte dir gerne nochmal so ein bisschen einen Querverweis zu einem, also wir betreuen auch einen Fußballverein und da haben wir heute zufällig, habe ich vom Trainer die Nachricht bekommen, wir haben Spieler-Scorecards eingeführt. Hintergrund ist, die spielen, sind in die vierte Liga aufgestiegen und ist eigentlich ein Dorfverein, sage ich jetzt, für die vierte Liga. Und die Frage war, wie schaffen wir es, die Jungs aus innen heraus, also aus der Mannschaft heraus, aus der Persönlichkeit heraus zu motivieren, wenn es halt scheiße wird, wenn es ein scheiß Ergebnis ist, ihr habt ja jetzt kein richtiges Ergebnissport, sondern ist ja ein bisschen andere Struktur. Wie schaffen wir es, daraus Ressourcen zu ziehen? Und das, was ich jetzt so raushöre, dann haben die Scorecards eingeführt. Mhm. Und das, was ich bei euch jetzt heraushöre oder bei dir jetzt heraushöre, es wäre dann ein super schöner Gedanke, wenn du den Athleten quasi über diese Situation nochmal was visualisierst oder die sich selber etwas visualisieren, dass wenn sie in ihre aus ihrer Komfortzone dann mal rauskommen, dass sie dann richtig geil leistungsfähig sind. Also das sind eigentlich so Tools und Ideen, die wir auch absolut mitgeben, aber es ist unfassbar schön für mich, auch mal so andere Sportarten zu hören, wie das funktioniert oder dass man das auch von unserer Seite her oder das, was ich im Kopf habe, auch mal transportieren kann in andere Sportarten.
Ja, aber das ist eben wichtig, gerade das Ziel dann zu erreichen, das, was du jetzt gesagt hast, dass man als Trainer erreichen wollen, was die Sportler erreichen wollen, ist die Kommunikation und das Miteinander zwischen Trainer und Sportler. Wenn das funktioniert, dann ist das machbar. Wenn das nicht funktioniert, kannst du es vergessen. Dann kannst du jemanden, kannst du alles einführen, was du willst. Du hast dann keinen Erfolg.
Voll, hast du recht. Ein Stück weit kann man das, man kann so ein paar Tools, ein paar Ideen lernen, dass man vielleicht eher
und ich denke, in einer Fußballmannschaft, also ein paar Laufen ist die kleinste Mannschaft der Welt. Eine Fußballmannschaft besteht mindestens aus 11 und dann noch die ganzen anderen. Ja. Also da hast du eine ganze Menge Spieler und das sind jeder Einzelne ist eine eigene Person.
Absolut.
Und das finde ich absolut spannend. Ich sage jetzt mal für mich, die alle auf den Punkt dorthin zu bringen, dass er als Mannschaft den Erfolg kriegen. Ne? Absolut, also das ist schon, ja, und deshalb sage ich, ich spiele gerne Fußball.
Ja.
Ne? Aber was dahinter steht, ne? Und wie der Trainer, also der Trainer ist ja wahnsinnig wichtig in so einer großen Mannschaft. Es ist ja nicht nur Fußball, Handball, Volleyball, überall. Ja, ne? Es ist ja, der Trainer ist quasi der entscheidende Punkt, dem Athleten das auszulocken, zu dem er fähig ist.
Ja.
Alleine schafft es der Athlet nicht.
Genau, also, richtig. Und da sind wir wieder, und da wird der Bogen jetzt draußen in unserem super spannenden Gespräch. Da sind wir wieder eigentlich bei der Rolle, bei der Idee, wofür sind die Trainer da oder was sollte eigentlich auch so davor stehen? So dieser Begleiter hin zu meiner optimalen Leistung. Und da sich ein bisschen zurückzunehmen, aber gleichzeitig auch trotzdem wertgeschätzt zu werden für die Zeit, für das Opfer, für die Mühen, die man da reingibt. Da würde ich auch gerne mehr hinkommen, dass diese Trainertätigkeit und das, was er da oder sie, was da reingibt, einfach an nicht nur an Wissen, sondern wirklich auch so an Selbstpreisgabe, an eigenen Ideen und Gedanken und Gefühlen, dass das ein bisschen mehr wertgeschätzt wird, weil aktuell, und ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum wir da so ein bisschen Nachwuchsprobleme im Trainerdasein haben, fehlt wirklich so diese Softskill-Wertschätzung. Neben dem Geld bin ich auch bei dir. Haben wir auch schon viel drüber gesprochen, oder?
Ja, die generelle Wertschätzung der Arbeit, die geleistet wird. Und die geht aber auch, muss ich sagen, ich gehe jetzt von mir aus, ich als Sportler, habe trainiert, habe meinen Trainer gehabt und ich, da geht was auf.
Ja? Kenne ich auch, ja.
Dann bist du selber Trainer,
ja.
Dann hast du Sportler, mit denen erreichst du alles und die haben auch keinen Respekt vor dir. Dann erinnerst du dich, wie warst du als Sportler? Du hast auch alles erreicht und wer hat dich denn dorthin gebracht? Warst du das oder war das der Trainer, der dich dorthin gequält hat? Ne? Und ich sag mal, jetzt sind Aljona Robben auch an dem Punkt angekommen, ich merke das, wo das Ganze dreht. Also es muss aber, ich sage immer, früher im Fernsehen haben die gesagt, ja, jetzt, der hat die Erfahrung, der kann das zeigen. Da haben gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Was ist denn das für ein Quatschwort, die Erfahrung? Aber die Erfahrung, die kriegst du ja erst mit, wenn du sie selber erfahren hast.
Ja.
Und dann kannst du auch darüber sprechen, was ist Erfahrung? Ne? Und es ist wie einer aus dem Westen, der groß erzählt, wie es im Osten war. Das kann er nicht.
Ja.
Weil da hat die Erfahrung gar nicht.
Genau, gewisse Dinge musst du halt gespürt haben und auf dieser nicht kognitiven Ebene einfach mal mitbekommen. Ja. Absolut, voll. Spannend. Ich glaube, wir könnten hier bestimmt noch mal eine Stunde dranhängen über irgendwelche Geschichten und Herangehensweisen.
Ich muss bald wieder aufs Eis.
Ja, genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Aber wir haben ja so einen Zeitrahmen. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt bei einer Stunde super spannendem Gespräch. Ich danke dir für deine Einblicke in Eiskunstlaufen. Eiskunstlaufen. Ja,
richtig.
Mit Schlittschuh.
Weißt du, warum Eiskunstlauf?
Nein.
Das heißt ja Eiskunstlauf und nicht Eiskunstfahren.
Ja, das stimmt. Ja, das
gibt's Sinn. Es gibt Eisschnelllaufen.
Ja.
Da laufen die. In der Bahn fährst du, im Bus fährst du, im Auto fährst du. Und deshalb gibt es viele, die im Prinzip nicht aus dem Sport kommen, die sagen, Eiskunstfahren. Ja, das ist für die ganz normal. Ne? Man fährt auf dem Eis, aber es heißt ja Eiskunstlaufen und deshalb
bin ich immer so. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Absolut. Da soll man auch seine Werte nicht verraten in dem Sinne.
Ja.
Ja. Also ich danke dir, Ingo, für das spannende Gespräch. Ich danke dir auf jeden Fall für die Einblicke ins Eiskunstlaufen. Ich danke dir für die Einblicke des Trainerdaseins im Eiskunstlaufen. Trainerdasein, der bestimmt auch ein paar Erfolge noch vor sich hat, bin ich mir fast sicher. auf jeden Fall wünsche ich dir alles Gute dabei. Freue mich auch über die Einblicke so ein bisschen aus dem Mindset-Thema, was ja unser Steckenpferd ist. Und wenn ich dort mal wieder ein Feedback haben möchte, weil ich habe es ja jetzt quasi auch schon gemerkt, dass man viele unserer Ideen bei euch, dass ihr die schon umsetzt und vielleicht haben wir neue Ideen, dann komme ich einfach mal auf dich zu, stell dir das mal vor und werde dann definitiv, und das haben wir quasi gerade mitbekommen, ein sehr, sehr qualitatives Feedback bekommen von jemandem, der das Trainerdasein mit Herz und Leib ja sich verschrien hat und noch, glaube ich, ein bisschen Zeit auf dem Eis, aber auch definitiv noch ein bisschen Zeit als Trainer verlebt. Ingo, danke. Möchtest du noch letzte Worte?
Nö, es war spannend, es war schön, dass du da warst und ja, wenn man sich mal wieder sieht und du dann sagst, was du hier gesagt hast und ich, auf Gottes Willen, können wir ja drüber reden.
Ja, sehr gut. Vielen Dank, Ingo, bis dann, sportfrei.
Wenn auch du dich bei der Persönlichkeitsentwicklung im Sport weiterentwickeln möchtest, schau mal auf unserer Homepage vorbei und informier dich über unsere aktuellen Seminare. Viele davon online, von überall nutzbar. Egal, wo du diesen Podcast hörst, du findest in der Beschreibung der Folge in den Shownotes klickbare Links zu www.sbomind.de und weitere Infos zu unseren Gästen.
Im Oktober beschäftigen uns gerade 4 wichtige Fragen zu unserem Podcast. Daher brauchen wir deine Hilfe und bitten dich um dein Feedback. Schau mal in den Shownotes, da findest du den Link zu unserer Umfrage, welche auch ein kleines Benefit mit sich bringt. Wir möchten vorab schon mal Danke sagen für dein Feedback. Denn auch wir möchten uns weiterentwickeln und gerade den Podcast evaluieren.
Wir hoffen, euch einen spannenden Einblick in die Welt des Sports geliefert zu haben. Abonnier uns doch gern in der Podcast-App deiner Wahl, dann verpasst du auch die nächste Folge nicht. In dem Sinne, lass uns gern zusammen wachsen und die Zukunft des Sports innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.